HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Verena Kast. Gastgeberin ist Regina Oehler. Professor Verena Kast gehört zu den renommiertesten und bekanntesten Schweizer Psychologinnen. Als Wissenschaftlerin gibt sie wichtige Impulse in der Psychotherapieforschung und in der Psychotherapieausbildung. Und als Autorin begleitet sie mit ihren Büchern viele Leserinnen und Leser durch ihr Leben. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen, Verena Kast.
Dankeschön.
Die Titel Ihrer beiden neuesten Bücher, die heißen Wider Angst und Hass, das Fremde als Herausforderung zur Entwicklung. Und das E in Wider ist in Klammern, also gegen Angst und Hass und schon wieder Angst und Hass. Und das zweite Buch, das heißt Altern, immer für eine Überraschung gut. Wir werden über beide Themen heute reden und ich glaube, es gibt überraschend viele Berührungspunkte zwischen den beiden Themen. Sie, Verena Kast, sehen das Fremde auch als eine Herausforderung für die eigene Entwicklung. Und ich glaube, Sie sehen auch das Alter als eine Entwicklungsaufgabe. Für mich klingt es erstmal so ein bisschen paradox, das Alter als Entwicklungsaufgabe. Warum sehen Sie das so?
Naja, also ich gehe davon aus, dass wir uns entwickeln von der Geburt oder vielleicht schon vorgeburtlich bis zum Tod. Und jede Altersstufe, jede Altersspanne hat ja ganz bestimmte Anforderungen an uns. Und ich finde zum Beispiel dieses Alter, vielleicht das frühe Alter, auch das mittlere Alter, das späte Alter, das fordert uns dazu heraus, das Leben noch so gut wie möglich zum Ende zu leben. Also in Verbindung mit anderen Menschen. Also von daher durchaus eine ganz große Herausforderung, wenn man denkt, man verliert viele Menschen. Körperlich wird man schwächer. Man wird ja nicht notwendigerweise dadurch weiser oder klüger. Also wie geht man mit diesem Lebensabschnitt um? Das ist eine Entwicklungsaufgabe. Also ich würde meinen Ziel der Entwicklung wäre, abrunden. So rund zu werden, wie man allenfalls sein kann.
Und manchmal, ich glaube, es gibt sicher auch Menschen, die sagen, abrunden ist gut, es muss erst mal rund werden.
Ja, das ist ja etwas ganz Interessantes. Ich habe ja mal ein Buch geschrieben über Lebensrückblick und da sind ja immer wieder Menschen zu mir gekommen, deshalb habe ich das Buch überhaupt geschrieben, die mir gesagt haben, alte Menschen zwischen 85 und 95, die zu mir gesagt haben, aber etwas in meinem Leben ist noch nicht rund, damit muss ich noch zu Rande kommen. Deshalb bin ich ja überhaupt drauf gekommen, dass man vielleicht noch einmal an gewisse Orte in seinem eigenen Leben zurückschauen muss, damit man es loslassen kann oder damit man sich versöhnen kann oder einfach auch mal sagen kann, es ist, was es ist.
Und dadurch dann auch tatsächlich für sich eine stimmige Gestalt
hinkriegen kann. Und wird es einfach stimmiger. Ich meine, rund tönt vielleicht ein bisschen ideal, aber ich sage immer, es kann rund sein und auch ein bisschen eiern.
Sie schreiben in der Einleitung zu Ihrem Buch über das Altern, dass Sie selber von Ihren Mitmenschen immer mal wieder auf Ihr etwas eigenwilliges Umgehen mit dem Alter hingewiesen werden. Was ist so eigenwillig an Ihrem persönlichen Umgang mit dem Alter?
Ja, ich benehme mich einfach so, wie wenn ich jetzt nicht ungeheuer altern würde. Also ich arbeite, was mir Spaß macht, das mache ich weiter. Ich habe so ein bisschen mehr Zeit, um auch zu regenerieren, aber ich interessiere mich auch weiter. Ich kann auch sehr gut mit jungen Menschen umgehen. Und was so gefragt wird, ist immer, was du arbeitest noch oder musst du noch arbeiten oder was musst du dir noch beweisen? Und ich merke dadurch natürlich einfach, dass es offenbar, ich finde, Altern heißt auch, ich kann leben, was ich leben möchte. Also vielleicht hat man sich ja ganz oft angepasst und wo man sagt, man muss sich nicht mehr anpassen. Also ich mache jetzt gar nichts Exorbitantes, aber für viele bin ich offenbar doch einfach eine Herausforderung, weil ich sage einfach, ja, ich brauche mehr Zeit, um mich zu regenerieren. Ich will auch das eine oder andere in meinem Leben noch gesehen haben oder so. Aber was mir Freude macht, das mache ich weiter.
Sie sind Jahrgang 1943, machen kein Geheimnis daraus. Sie haben Psychologie gelehrt an der Universität Zürich und Sie sind nach wie vor und noch gar nicht so furchtbar lang, seit 3 Jahren Präsidentin des Sege-Jung-Instituts in Zürich, Küsnacht. Sie sind wissenschaftliche Leiterin der Lindauer Psychotherapiewochen seit sehr langem schon, der großen und wichtigen Fortbildungsveranstaltung für Psychotherapie, die jedes Jahr im Frühjahr am Bodensee stattfindet. Also es ist ein ganz schönes Arbeitspensum, das Sie schultern.
Ja, das kann man so schon sagen, wobei das sind ja alles auch Dinge, ich mache ja keine Therapien mehr. Ich mache noch ein paar Supervisionen. Also von daher habe ich eben auch Freiraum, wo ich diese Dinge, die ja dann zum Teil auch wirklich Arbeit bedeuten, dass ich die machen kann. Und ich finde das auch schön, weil ich stelle natürlich gerade fest, also zum Beispiel Präsidentin des CG Jung Instituts, unsere jüngeren Kolleginnen und Kollegen sind ungeheuer beschäftigt mit Familie, mit Praxis aufbauen und so weiter. Für die ist das ganz schwierig, sich auch noch fürs größere Ganze einzusetzen. Und es scheint einfach so zu sein, dass es heutzutage so ist, dass die, die dann eigentlich so im Pensionsalter wären, dass die diese Aufgaben übernehmen können, solange sie Kraft haben.
Ich habe auch mit Vergnügen gelesen, dass ich mich im zweiten Lebensalter noch eine ganze Weile sogar befinden werde. Sie teilen ein, das dritte Lebensalter, das beginnt von 65 bis 84 und danach kommt das vierte Lebensalter und erst ab 85 betrachten Sie die Menschen dann als wirklich sehr alt.
Ja, das ist natürlich nicht nur meine Einteilung, sondern es ist so eine Einteilung, die mehr oder weniger üblich ist. Man stellt ja auch fest heutzutage, dass Menschen mindestens so bis 80, bis 85 im Grunde genommen eben doch noch recht fit sind. Natürlich nicht die, die eine chronische Krankheit haben oder so, aber grundsätzlich geht es denen eben gut. Und das haben auch diese vielen Altersstudien gezeigt. Es werden ja unterdessen immer noch mehr Längsschnittstudien gemacht, wo man, am Anfang hat man ja gedacht, das stimmt ja alles gar nicht. Oder diese alten Altersbilder waren ja, dass man mit 70 eigentlich schon ganz vereinsamt irgendwo verbittert vor sich hin lebt. Und man hat jetzt unterdessen einfach herausgefunden, das stimmt überhaupt nicht. Man weiß aber auch, dass das höhere Alter dann also so von 85 an natürlich schon sehr geprägt ist, auch von körperlichen Einbußen, vor allem aber auch von Verlusten und von Verlusten der Gleichaltrigen. Das ist, scheint etwas zu sein, was dann ungeheuer einreißt, dass so 90-Jährige einem sagen, es ist ja keiner mehr da, der dasselbe erlebt hat wie ich.
Und Sie schreiben dann auch, Verena Kast, dass das Gefühl der Verlassenheit in die Kindheit gehört und eben auch ins hohe Alter, dass das ein Gefühl ist, mit dem man sich dann wieder auseinandersetzen muss vermehrt.
Ja, ich denke, das ist einfach so. Also ich meine, sehr viele Menschen reden über Einsamkeit im hohen Alter. Ich würde jetzt einfach mal sagen, es ist Alleinsein. Wenn ich allein bin, muss ich ja noch nicht einsam sein, sondern wenn ich anfange, unter dem Alleinsein zu leiden, dann werde ich einsam. Und ich finde auch, dass die älteren Menschen sehr viel dafür tun, um eben nicht diese Einsamkeitsgefühle zu haben. Aber da führt kein Weg vorbei. Also es gibt da ganz viele Verluste.
Wohingegen das dritte Lebensalter, also zwischen 65 und 84 oder sagen wir mal zwischen 70 und 80, das zeigen auch viele Studien, möglicherweise das emotional befriedigendste Alter des Lebens ist. Das finde ich immer wieder aufs Neue überraschend.
Ja, ja, ich finde es auch immer wieder überraschend. Oder? Es gibt ja dieser Ausdruck vom Wohlbefindensparadox, dass man sagt, obwohl ganz klar vieles weniger wird, also der Lebensradius wird eingeengt, die Zeit, die man noch hat, wird eingeengt, gewisse Verluste sind selbstverständlich noch da, Einbußen an Hören, Sehen und so weiter. Und die Forschungen zeigen, die Menschen in diesem Alter sind ungeheuer zufrieden. Und das Wohlbefindensparadox sagt dann, die 20-Jährigen und die 80-Jährigen sind etwa gleich zufrieden mit dem Leben. Ich höre das einfach und nehme es als eine Metapher. Weil ob das so ganz stimmt, zum einen weiß ich gar nicht, ob man mit 20 so ungeheuer glücklich immer sein muss.
Das dachte ich auch. Ich fand 20 ein ziemlich schwieriges Alter.
Also aber einfach, dass man nochmal... Was wir ja lernen mussten, ist ja einfach, und lernen durften, ist ja einfach, dass die alten Menschen doch noch einmal sehr zufrieden sind.
Und Sie fragen sich dann auch, wenn man mit 70 bis 80 so zufrieden wird, warum brauchen wir ein ganzes Leben, um zu diesem Ausmaß an emotionalem Wohlbefinden und zu Zufriedenheit zu kommen?
Ja, ja, also was ja natürlich ganz spannend ist, das ist, was so eine amerikanische Forscherin, die Frau Carstensen, herausgefunden hat. Die hat herausgefunden, warum. Die hat sich natürlich gefragt, warum sind eigentlich die Alten so zufrieden? Jetzt muss man natürlich auch sagen, das sind statistische Aussagen. Es werden bestimmt Hörerinnen und Hörer sagen, ja, aber ich kenne ein paar ganz verbitterte Leute. Klar, statistisch ist der Durchschnitt. Und wir altern natürlich im Grunde genommen auch so, wie wir gelebt haben. Es ist ja nicht so, dass jemand verbittert war bis 60 und dann plötzlich total ausgeglichen wird. Aber sogar bei den Verbitterten gibt es einige Situationen, wo es ein bisschen besser wird. Und die Frau Carstens hat eigentlich zwei Sachen herausgefunden. Das eine, dass dadurch, dass der Lebenshorizont so nah auf einen zukommt, dass man nicht mehr so viel Zeit hat, dass man viel besser auswählt, was einem nährt, was einem eigentlich gefällt, was einem gut tut. Und das sogar bis zu den Beziehungen hinein. Und das andere, was ich eben von der psychologischen Seite her ganz, ganz ungeheuerlich finde, und das sind robuste Forschungen, das ist, dass man im höheren Alter sehr leicht positive und negative Gefühle nebeneinander erlebt. Also positive und negative, ich bin sehr ärgerlich auf einen Menschen, aber ich weiß, dass ich ihn auch liebe. Und das muss man ja früher lernen, oder? Entweder ist man jetzt sehr ärgerlich und will sich trennen, oder man liebt und will beisammen sein. Und dieses Merken, nein, ich habe beides gleichzeitig. Oder das macht, das bewirkt, dass man dass man ausgeglichen wird. Oder dass man nicht ständig vom Himmel in die Hölle fällt, sondern dass, ja, es ist furchtbar, aber es hat schon immer auch Hoffnung. Es hat schon immer auch Hoffnung gegeben. Oder es ist furchtbar, aber das und das ist eigentlich ganz gut. Und ich glaube, das heißt natürlich auch, dass man dieses Älterwerden, es ist wirklich nicht lustig, wenn man einem plötzlich ein Fuß wehtut und man nicht so laufen kann, wie man sonst laufen muss, wo man aber sagt, ja, aber es ist gut, es ist nur der Fuß. Und es gibt noch andere. Also diese Emotionen, also Emotionen, die wir hier, Emotionen sind alle immer positiv, aber es gibt natürlich Emotionen, Angst, Ärger, Ekel, Reue und so weiter. Die haben halt nun mal den Namen negativ.
Aber wieso sagen Sie, Emotionen sind immer positiv, oder habe ich Sie falsch verstanden?
Nein, nein, also ich finde einfach, es ist ein Unsinn, dass man die so auseinandernimmt, weil eine Emotion sagt mir immer etwas. Oder wenn ich mich ärgere, heißt es, du musst kämpfen. Da geht ja jemand über die Grenze. Wenn ich Angst habe, dann heißt es, du bist in Gefahr. Schau mal, bist du wirklich bedroht oder kannst du noch irgendetwas machen? Jede Emotion hat eigentlich einen Aufforderungscharakter. Natürlich mögen wir vielleicht Ärger und Angst oder vor allem Ekel, das mögen. Ekel ist auch, Ekel sagt, gib's raus. Da ist etwas toxisch, hör auf damit. Also das ist sehr hilfreich. Natürlich, Freude ist, da bin ich im Modus des Bekommens. Freuen tue ich mich, wenn etwas besser ist, als ich erwartet habe. Also da ist das Leben wirklich im Modus des Bekommens. Und deshalb redet man dann hier von den positiven Emotionen. Aristoteles hat von den gehobenen Emotionen gesprochen. Also das finde ich eigentlich schöner.
Passt besser.
Ja, das passt irgendwie. Also die heben einem ja auch die Stimmung. Aber positiv sind eigentlich Emotionssysteme sind Systeme der Orientierung.
Die uns durchs Leben führen.
Die uns durchs Leben führen.
Also Ausgeglichenheit im wahrsten Sinne des Wortes wäre es dann, wenn ich dann meine negativen und meine, sage ich doch wieder negativen, meine negativen und positiven Gefühle.
Ja, da kommen wir gar nicht drum herum, das so zu sagen. Das ist Ausgeglichenheit. Und es gibt noch einen dritten Punkt, den sie anführt, und das ist, sie sagt einfach, an viele Schwierigkeiten ist man einfach gewöhnt. Und man will eigentlich lieber die gewohnten Schwierigkeiten, eben zum Beispiel Auseinandersetzung mit schwierigen Verwandten und so, dass man einfach sagt, ja, das weiß ich ja. Also man will lieber die gewohnten Schwierigkeiten als ungewohnte Schwierigkeiten.
Sie machen durchaus in Ihrem Buch auch Vorschläge, Verena Kast, was wir tun können, um das Altern für uns schön zu gestalten. Und Sie sagen, dass zum Beispiel Menschen, die eben schon immer eher ängstlich waren, eher geneigt waren, mit Sorgen in die Zukunft zu schauen, dass sie durchaus sich üben könnten, mehr Vertrauen zu fassen, oder dass sie zumindest den Entschluss fassen könnten, den Vorsatz fassen könnten, mehr zu vertrauen. Fand ich einen spannenden Gedanken.
Also es ist grundsätzlich so, ich denke einfach, unsere Vorstellungskraft, das ist ja eine ganz natürliche Gabe, die wir alle haben. Wir können uns vorstellen, was gestern war, wir können uns vorstellen, was morgen war, wir können uns nicht erinnern ohne die Vorstellungskraft. Also Vorstellungskraft gehört zu allen Menschen, sie kann geübt werden. Und Vorstellungskraft wird nicht weniger im Alter, sondern wahrscheinlich sogar besser, weil man mehr Zeit dafür hat. Also, und von daher auch so mein Rat, also wir haben ja ganz viele Besorgnisvorstellungen. Also Menschen, die da sich sitzen und sagen, oh Gott, und dann könnte ich krank werden und dann werde ich nicht richtig gepflegt und meine Kinder machen dann auch nicht, was ich möchte und so weiter. Das sind alles Angstvorstellungen. Und diese Angstvorstellungen machen uns ja nur unglücklich. Weil man kann einfach in Bezug auf die Zukunft haben wir ja, wir haben zum Beispiel Vorfreude. Vorfreude ist eine Vorstellung. Wir können auch einfach mal versuchen, statt zu sagen, oh Gott, was passiert jetzt wieder, mal zu sagen, jetzt stelle ich es mir einfach mal vor, dass ich dem Menschen vertrauen kann. Wir können ja in der Regel den Menschen auch vertrauen, ist ja eigentlich erstaunlich. Wir steigen in Züge hinein, wir denken keine Sekunde drüber nach, ob man jetzt dem Lokführer vertrauen kann oder nicht. Also wir haben ganz viel implizites Vertrauen und das kann man auch mal ein bisschen explizit versuchen und sich mal sagen, ja, wie wäre es denn jetzt, wenn ich vertrauen würde? Also wenn ich jetzt meine Nachbarin oder meinen Nachbarn anspreche und der sagt nicht, ach, nee, da habe ich überhaupt keine Lust, sondern sagt zum Beispiel ganz erfreut, das machen wir aber gern, oder?
Mhm. Und dann geben Sie den Rat, sich Zeit dafür zu nehmen, sich von Schönheit umhüllen zu lassen. Fand ich auch ein schönes Bild.
Ja, das finde ich etwas ganz Wichtiges, weil wenn man natürlich fragt, was Freude macht, dann kommt bei älteren Menschen kommt ja Natur und Kultur. Und Schönheit gibt so das Gefühl von Ganzheit, oder? Wir haben vorhin von rund gesprochen. Und wenn wir etwas als schön erleben, dann haben wir auch das Gefühl, das Leben ist rund. Und wenn wir jetzt sagen, so Vorstellungskraft, ich kann etwas Schönes anschauen und natürlich auch erleben, was es Schönes in mir selber weckt. Also das ist so dieses wieder Innen- und Außenwelt miteinander in Verbindung bringen. Und dafür hat man Zeit, wenn man alt ist. Dafür hat man keine Zeit, wenn man noch jung ist oder wenn man noch so ungeheuer alles machen muss und stressen muss. Und das gibt natürlich ein Gefühl von, ich bin bei mir und ich bin aber auch in einer Welt, die nicht nur schwierig ist. Ich meine, unsere Welt ist nun schwierig genug im Moment und gibt auch genug Anlass zur Sorge. Aber ich finde, man darf sich davon auch nicht einfach unterkriegen lassen.
Ja, und wir werden uns jetzt gleich gemeinsam von Schönheit umhüllen lassen, nämlich mit der ersten Musik, die Sie für uns ausgesucht haben, Verena Kast. Was erwartet uns?
Das ist Mozart, das Konzert für Violine und Orchester Nummer 2 in D Major, das Rondo. Ich habe es vor allem gewählt, weil ich Anne-Sophie Mutter sehr, sehr gern mag und ich einfach das Gefühl habe, das ist eine Frau, die ist ja noch jung, aber die altert so gut. Also die ist ja auch so voll von Generativität, also die macht für junge Menschen, macht sie sehr viel und ich finde das eben auch etwas Schönes am Älterwerden, wenn man das Gefühl hat, man ist auch wichtig für die Jungen, also man hat eine Vorbildfunktion, man muss nicht ständig in alles hineinreden, aber einfach so das Gefühl haben, man kann auch immer mal die Jungen an einen Ort hinbringen, wo sie sich entfalten können. Das nennt man Generativität. Das finde ich wunderbar und das tut sie. Aber sie spielt auch wunderbar.
Und wir hören sie jetzt zusammen mit dem London Philharmonic Orchestra. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit der Schweizer Psychologin Verena Kast. Sie war Professorin an der Universität Zürich, ist Präsidentin des C.G. Jung Instituts in Zürich, wissenschaftliche Leiterin der Lindauer Psychotherapiewochen und Autorin zahlreicher impulsgebender Bücher. Mein Name ist Regina Oehler. Verena Kast, Ihr Buch Wider Angst und Hass, das Fremde als Herausforderung zur Entwicklung, ist im Patmos Verlag erschienen, genau wie Ihr Buch über das Altern. Und da schreiben Sie, wenn wir das Fremde nicht zulassen, entfremden wir uns am meisten von uns selbst. Und ich glaube, Sie meinen das nicht nur psychologisch, oder?
Nein, das meine ich nicht nur psychologisch, aber ich meine es natürlich primär schon psychologisch. Also ich verstehe, dass Fremde auch als Fremdes in uns selber. Also wenn wir sagen, das Leben ist eigentlich ein Entwicklungsgang vom Anfang bis zum Schluss, dann heißt es ja im Grunde genommen, dass wir immer wieder Anteile an uns selber, die fremd sind. Zuerst sind wir befremdet, dass wir so eine Seite vielleicht auch haben. Dann werden wir langsam vertraut damit, bauen es in unser eigenes Leben ein und irgendwann gehen wir auch einen Schritt weiter und wir verlieren vielleicht auch wieder etwas. Also dieses, wir sind uns selber immer auch fremd. Wir haben aber auch die Tendenz, dieses Fremde auf andere Menschen zu projizieren. Dieses Fremde, wenn ich sage, nein, ich bleibe immer die gleiche. Also wenn ich sage, gut, ich bin jetzt als die und die auf die Welt gekommen und die werde ich auch sterben, dann stimme ich überhaupt nicht mehr mit mir überein. Das ist ja auch, wenn wir sehen, wenn zum Beispiel 70-jährige Frauen sich plötzlich benehmen wie 17-Jährige, wo man dann einfach sagt, ja, das stimmt so einfach nicht mehr.
Das und tut weh, finde ich.
Das tut weh, ja. Und da würde ich aber auch sagen, die sind von sich selber entfremdet. Weil ich glaube auch, man muss ja auch ein Stück weit bei sich selber zu Hause sein. Und bei sich selber zu Hause ist man eben am ehesten, also das Gefühl von einer hinreichenden Identität hat man, wenn man eigentlich die Wechsel mitmacht. Also wenn man sich den wechselnden Anforderungen des Lebens aussetzt. Also insofern einmal intrapsychisch, es ist wichtig. Aber jetzt auch, wenn wir an die Gesellschaft denken, also wenn man in einer Stadt ist, begegnet einem ja unendlich viel Fremdes. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt Geflüchtete sein müssen oder Migranten sein müssen. Die Stadt ist ja per Definition ein Ort, wo mir ganz viele Menschen fremd sind. Und dieses Fremde spricht mich ja immer an und wenn ich jetzt sage, mit denen will ich alle nichts zu tun haben, dann bin ich kein Mensch mehr, der in Beziehung zu anderen Menschen steht. Und in Beziehung zu anderen Menschen stehen ist für mich etwas ungeheuer Wichtiges. Das macht eigentlich den Menschen aus. Wir sind von Anfang an Babymutter, Babyvater, wir sind von Anfang an in Beziehung. Und wenn wir uns so abschotten, dann sind wir nicht mehr in Beziehung, dann haben wir uns auch von uns entfremdet. Mhm. Ich denke, es gibt ja immer diese Situation, wo man mit einem Fremden wirklich dann in Kontakt kommt und auch mit einer fremden Welt in Kontakt kommt. Das ist bei uns bei der Psychotherapie schon der Fall, oder? Also wenn Sie zum Beispiel Supervisionen machen mit jemandem, der aus Japan kommt, da ist ganz viel Fremdes drin. Und da gibt's ja dann so diese Auseinandersetzung, oder? Wie meinen Sie das? Wie meine ich das? Ich verstehe das so? Nein, ich verstehe das so. Und das gibt so einen interkulturellen Übergangsraum, wo man miteinander sehr sorgsam abwägt, wie meinen wir es jetzt eigentlich und wie können wir es verstehen, dass wir nicht böse sind aufeinander.
Wir haben ja in Deutschland unsägliche Debatten über Leitkulturen, immer wieder aufs Neue, immer in Wogen. Sie, Verena Kast, sagen, wir müssen wirklich unsere Vorstellung von Identität und unseren Identitätsbegriff verändern, denn es gibt keine starre Identität.
Ja, also Identität ist ein Leben lang in Arbeit. Das ist ja klar, oder? Also der Körper ändert sich, die Psyche ändert sich, der Beruf ändert sich, die Gesellschaft ändert sich. Und es geht eigentlich immer wieder darum, sich auseinanderzusetzen mit der Innenwelt, mit der Außenwelt und wieder so das Gefühl zu haben, ich habe eine hinreichend flexible Identität. Weil wenn ich natürlich gar nicht bei mir bin, dann kann ich ja nicht auf das Fremde zugehen, weil dann bin ich ja schon entfremdet, dann bin ich ja schon so unsicher in mir, dass ich sage, um Gottes Willen nicht noch irgendetwas Fremdes. Das kennen wir ja alle. Wenn wir zum Beispiel überarbeitet sind und wir sollen zu einer Party gehen und wir sagen, nein, um Gottes Willen nicht noch fremde Menschen, mit denen ich mich noch auseinandersetzen muss. Das hat nichts mit Fremdenfeindlichkeit oder zu tun, sondern schlicht und einfach damit, es gibt eine Grenze. Aber viele ziehen natürlich die Grenze viel zu schnell, weil früher hat man ja, die Fremden waren ja eigentlich die Kunde aus der großen Welt brachten, oder? Fremde waren faszinierend. Natürlich haben sie einen auch immer geängstigt, weil man immer das Gefühl hatte, die bringen einen die geordneten Verhältnisse auseinander. Aber ich glaube, das muss man schon sehen. Faszination und Angst ist da eigentlich. Und ich finde immer noch, dass wenn man fremde Menschen, die müssen jetzt gar nicht so kulturell anders, aber einfach Menschen, von denen, die ich wirklich nicht kenne, wo ich einfach das Gefühl habe, ach, das könnte jemand interessant sein. Was bringt dieser Mensch eigentlich mit? Eine Bereicherung. Und das war ja früher die Idee, oder? Der Fremde, der wird ja wie ein Gott am Tisch, daher kommt ja auch die Gastfreundschaft, der wird wie ein Gott am Tisch bewirtet, weil der bringt einem irgendetwas Gutes aus der Fremde.
Und Sie definieren ja auch fremd, ist mir eigentlich nur jemand dann, wenn irgendwas auch in mir anspringt, was von diesem anderen ausgeht.
Also fremd ist nicht nur der, den ich nicht kenne, sondern fremd ist mir der, der mich in irgendeiner Weise angeht. Oder etwas springt mich an. Das kann natürlich auch die Hilfsbereitschaft sein, aber es kann auch einfach ein Interesse sein.
Und wenn wir jetzt nochmal wieder auf die gesellschaftspolitische Ebene gehen, was heißt es dann, eine flexible Identität haben, dass man sich solche Debatten erstmal von vornherein sparen kann, oder?
Nein, das meine ich nicht. Also ich denke schon, dass wenn sehr viele Fremde zu uns kommen, wenn sehr viele Geflüchtete zu uns kommen, da kommen ja die Debatten, was sind eigentlich Werte, die für uns unabdingbar sind. Und auch dieses, was gehört eigentlich zu unserer Kultur, was möchte ich behalten, was möchte ich auch mit anderen Menschen austauschen. Also mich dünkt's eben dieses eine relativ sichere, auch kulturelle Identität haben, nicht das Gefühl, ich finde es gar nicht so richtig, dass wir plötzlich sagen, ja, wir sind alles Weltbürger. Ja, ich bin auch Weltbürgerin, aber ich bin auch eine Schweizerin und ich komme aus der Ostschweiz. Und das ist auch ein Stück weit meine kulturelle Identität, aber aus dieser Sicherheit der kulturellen Identität kann ich offen sein. Also für mich ist ein Eritreer, der jetzt auch in St. Gallen wohnt, nicht primär jemand, der nicht daher gehört, sondern eigentlich die Frage, was bringt er? Was möchte er eigentlich hier? Können wir irgendetwas miteinander irgendwann machen oder geht das nicht? Das sind so die Fragen. Aber ich finde einfach so eine verhältnismäßig sichere kulturelle Identität, wo man nicht gleich das Gefühl hat, oh Gott, dann wird man überfremdet und die anderen überrollen uns und so weiter. Das sind ja alles Angstfantasien.
Und gegen diese Angst setzen Sie ein wunderbares schweizerisches Wort, das ich aus dem Deutschen gar nicht so kannte. Der Vorschlag, statt Angst zu haben, schlagen Sie vor, gönnend zu sein.
Ja, Sie kennen den Ausdruck nicht?
Ja, schon das, dass ich jemand was gönne, oder? Aha. Aber gönnend sein?
Aha. Also das habe ich eigentlich aus dem Thema vom Neid, weil ich finde, dass im Zusammenhang mit Fremden, ja, da kommt ja der ganze Geschwisterneid kommt ja wieder hoch. Oder es ist ja nicht nur, natürlich auf der einen Seite weiß man ja, diese Menschen haben es ganz, ganz schwer. Man flieht ja nicht einfach so aus einer Laune heraus, sondern da ist ja ganz viel Not dahinter. Und von daher ist ja auch das Mitgefühl angesprochen. Aber dann kommt doch ganz schnell, und jetzt kommen die und die nehmen uns unser Essen weg. Wir haben ja genug, oder? Aber da kommt der Futterneid und so weiter. Und da kommen diese ganzen Kindheitsgeschichten von den Geschwistern, die einem das Beste vom Teller geklaut haben und so weiter, kommen wieder hoch. Und gegen Neid, ich meine, man kann den ganzen psychodynamisch, kann man das verstehen, man kann es analysieren und so weiter. Man kann aber auch einfach mal sagen, kann ich dort, wo ich neide, nicht auch mal gönnend sein? Kann ich dem anderen nicht auch etwas gönnen? Kann ich mich selber nicht auch als gönnender Mensch verstehen? Und das gibt ein unheimlich gutes Selbstwertgefühl. Also das kann man gleich mal ausprobieren, oder? Wer zu einem Ort, wo so ein leiser Neid aufkommt, sich zu sagen, nein, ich gönn's dem anderen. Und da kommt dann Freude auf.
Ja, und man wird selber ja dann auch so aktiv dadurch. Also man erleidet jetzt nicht was, der andere nimmt mir was weg, sondern ich bin diejenige, ja, die ihm das gönnt, die sich darüber freut, dass es ihm...
Und ich kann den anderen dadurch ja natürlich noch ein Stück weit beflügeln.
Und das zeigt eben auch was auch beim Thema Altern ein durchgängiges Thema ist, dass es darauf ankommt für Sie, Verena Kast, dass wir an unserer eigenen Haltung arbeiten.
Ja, das ist mir ganz wichtig. Also ich merke das natürlich auch, ich habe jetzt auch ein paar Vorträge gegeben und merke auch, wo ich mich dann abarbeiten muss. Und es ist ungeheuer schwer, diese gehobenen Emotionen, also Freude, Interesse, Inspiration, daraus kommt ja dann auch pragmatische Hoffnung, Zuversicht und so weiter. Also die ja biologisch genauso angelegt sind wie in uns, wie mit Angst und mit Ärger, es ist so schwer, sich für diese Emotionen einzusetzen, sondern es kommt dann immer, ja, aber das Leben ist doch ein Jammertal. Und dann denke ich immer an diese schönen Forschungen, ja, es ist ein Jammertal, aber es ist auch wunderbar und es ist auch ganz schön und wir können uns auch entwickeln, wir können uns verändern. Aber es ist so, wie wenn die Menschen so furchtbar gerne in ihrer Verbitterung sitzen bleiben. Und ich finde, das Alter kann man ja nicht vermeiden. Alter ist ja keine Krankheit, das Alter ist einfach uns zumutbar. Wenn wir das Leben ausmessen wollen, dann gehört es dazu. Und da finde ich es eigentlich nur ein Gebot der Klugheit oder auch der Weisheit, dass man sagt, ja, und wie mache ich es jetzt am besten? Und wir machen selbstverständlich am besten, wenn wir schauen, wo ist Freude, wo bin ich lebendig, wo kann ich noch etwas beitragen, wo kann ich mit anderen Menschen etwas zusammen nochmal initiieren. Das ist doch das, was uns lebendig macht.
Und Sie betonen auch immer wieder, auch gerade für das Thema Umgang mit Angst und Hass, was das Fremde und die Fremden angeht, dass das Gefühle ansteckend sind. Das heißt, wenn man eben dieses Freudige steckt an, aber steckt natürlich eben auch das Gegenteil an.
Ja, es steckt auch das Gegenteil an. Und ich denke ja besonders, ich habe ja das Buch geschrieben, weil es mich einfach erschreckt hat, wie plötzlich so viel Hass da ist, wie die Leute so Hasstweets absetzen und zwar mit dem vollen Namen, also ohne jede Scham und ohne irgendetwas und auch wie mit Menschen umgegangen wird, wie Menschen diskreditiert werden. Und ich finde das gefährlich, weil die Hassrede kommt ja eigentlich dann vor dem hassenden Tun, weil Hass will ja zerstören oder Hass will abgrenzen. Und wenn man so überlegt, warum hassen denn die Menschen so? Natürlich hasst ein Teil, weil sie wirklich ein Leben lang auch nur Hass erlebt haben, vielleicht auch schon in lauter Hass aufgewachsen sind. Ein anderer Teil meines Erachtens, weil sie sehr verwöhnt worden sind und das Leben nachher eben, Leben ist einfach kein Zuckerschlecken. Und das kann ja auch sehr große Enttäuschung geben, wenn man so angetreten ist, ich bin der Größte und mir müssen die Tauben in den Mund fliegen und das ist dann nicht so, dann kann man auch hassen. Aber ich denke, ein Teil lässt sich einfach anstecken, weil Hass, besonders auch von einer Gruppe, gibt ja eine vermeintliche Stärke. Und da ist natürlich die Ansteckung durch die Freude, das ist einfach weniger stark als die Ansteckung durch die Nacht. Und erst wenn man merkt, dass der Hass ja letztlich dann nichts bringt, oder dass ja dann auch unter diesen Menschen plötzlich auch sehr viel Hass ist und sehr viel Zerstörung ist, dann ist es möglich, dass man sich sagt, nee, das ist eigentlich nicht der richtige Weg. Wobei, ich war jetzt gerade am Kirchentag, also ich bin gebeten worden, so eine kleine Einführung zu geben zur Identität. Und da hatte ich schon den Eindruck, da war viel Freude. Aber das sind natürlich auch die Menschen, die von sich selber wahrscheinlich sagen würden, das ist uns wichtig. Und die ja von anderen Menschen unter Umständen dann auch als Apostroph Gutmenschen abgetan würden.
Schreckliches Wort,
ist ein oder? Ganz und ist auch ein ganz ungerechtes Wort, nicht? Weil eigentlich sind wir darauf angewiesen, dass es gute Menschen gibt und dass Menschen gut denken und dass sie hilfreich sind und liebevoll sind.
Und das finde ich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema in Ihrem Buch, dass wir eben lernen müssen, zum Beispiel auf Hass nicht intuitiv mit Hass zu reagieren. Und uns nicht erlauben, da Hass dagegen zu setzen, ja, auf Hass. Also dass wir den Hasser nicht hassen dürfen.
Ja, also das finde ich etwas ganz Wichtiges, weil das ist ja auch eine Frage, die wir uns im Moment auch stellen, oder? Wenn so Hasser kommen, dann ist ja die erste Reaktion, ich hasse ihn auch. Und dann bin ich ja eigentlich gleich.
Und es ist so ein Gefühl, das einfach dann auch hochkommt, ja, für einen
das
Moment.
Ist, das ist ein Gefühl, das aufschießt, dagegen kann man auch nichts tun. Das schießt jetzt einfach mal hoch, aber jetzt kann ich mich ja dazu verhalten. Ich kann mich ja zu meinen Gefühlen verhalten, kann sagen, Moment mal, ich fühle mich bedroht und aus diesem Bedrohtsein heraus stoße ich den jetzt einfach weg. Ich kann dann aber auch sagen, also ich bin jetzt auch ein bisschen enttäuscht über mich, ein bisschen traurig, dass ich auch hasse. Und wie kann ich es jetzt eigentlich besser machen? Das finde ich ganz wichtig, weil es ja sonst immer noch mehr Hass gibt.
Und Sie sagen, wir müssen Verantwortung für unsere Gefühle übernehmen, und zwar für alle unsere Gefühle.
Ja.
Das ist ganz schön anspruchsvoll eigentlich, oder?
Ja, aber das ist eigentlich gar nichts Neues. Für unsere Gefühle übernehmen wir ja Verantwortung und wir lernen ja im Laufe des Lebens auch unsere Gefühle zu regulieren. Nur das ist eben gerade jetzt im Moment mit dem Hass, findet diese Regulierung nicht so statt, oder? Also wenn Sie einen erwachsenen Menschen haben, der zum Beispiel noch einen Wutanfall hat, hat wie ein zweijähriges Kind, sich auf den Boden werfen würde und so weiter, würde man sagen, na ja, also da ist irgendetwas falsch. Und das nennt man regulieren, oder? Dass man vielleicht in Gedanken noch denkt, ich wäre jetzt gerne ein dreijähriges Kind und würde mich auf den Boden werfen. Aber die Emotion ist ja da. Aber ich tue es nicht. Und ich überlege mir, was kann ich damit tun? Ich werde ja dann vielleicht das Problem ansprechen oder einfach weggehen und warten, bis ich mich beruhigt habe und dann kann ich das Problem ansprechen. Also grundsätzlich, wir regulieren. Ich finde, man muss Verantwortung auch übernehmen für die positiven Gefühle. Also auch, dass man den Interessen nachgeht, der Freude und so weiter. Aber wo die Verantwortung im Moment bei vielen, das ist vielleicht eine zu unstatthafte Verallgemeinerung, nicht übernommen wird, das ist bei diesem Hass, oder? Dass man da einfach so den Hass herausbrüllt und noch das Gefühl hat, man wäre so ganz im Recht.
Ja, weil das eben auch so ein Teil von dieser Hassproblematik ist, dieses Gefühl, im Recht zu sein.
Ja. Wobei, also ich habe jetzt gerade bei den letzten Lindauer Psychotherapiewochen hat eine Frau aus Dresden, die Frau Titze, die hat das andere Dresden vorgestellt. Und da gibt es so viele Unternehmungen, wo eben das andere Dresden, also nicht Hass, sondern wie gehen wir aufeinander zu? Wie gehen wir überhaupt um mit denen, die immer schreien? Also zum Beispiel eine riesengroße Ausstellung, wo Geflüchtete aufschreiben, woher sie kommen und was sie in Deutschland beitragen möchten und was sie gut können. Also es gibt, aber das ist immer leise, nicht? Und der Hass ist immer laut. Und da lassen wir uns so leicht verführen.
Wir machen jetzt aber eine Kurve zu einer Musik, die uns in eine ganz andere Stimmung versetzen wird, Verena Kast.
Ja, wir gehen jetzt zu Jazz. Ich habe als junge Frau Jazz immer sehr, sehr geliebt. Auch wenn ich in Amerika war, habe ich immer mal versucht, Jazz zu hören. Und ich habe so eine CD von Big Spider Bicky, Rhythm King, und das möchte ich jetzt gerne hören.
Becker hat uns in Schwung gebracht. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit der Psychologin, Psychotherapeutin und Autorin Professor Verena Kast. Gastgeberin ist Regina Oehler. Verena Kast, Schwung können wir gut gebrauchen. Sie schreiben in ihrem Buch Wider Angst und Hass nämlich, dass wir uns mit Hass und Angst auseinandersetzen müssen natürlich, aber dass es eigentlich darum geht, dass wir wieder mal unser Zusammenleben neu erfinden und dafür gute Vorstellungen entwickeln.
Also wenn es darum geht, wir haben ja Angst im Moment. Viele Menschen haben Angst. Es ist ja nicht einfach nur die Fremden, sondern es ist ja auch so, dass politisch ja alles Mögliche drunter und drüber geht. Und die gegenwärtigen Führer der Welt sind ja zum Teil auch wirklich sehr schwierig. Also ich finde, es ist eine brenzlige Situation. Und wie geht man eigentlich mit Angst um? Angst wird am wenigsten, wenn man die Angst miteinander teilt. Und zwar nicht so, dass man jetzt meint, die anderen müssen einem die Angst wegnehmen, sondern dass man miteinander sagt, ja, wir haben Angst. Und dann aber sich auch im kleineren Kreise überlegt miteinander, und was tun wir jetzt gegen diese Angst? Also nicht einfach nur, oh, wir ertrinken jetzt in unseren Ängsten, sondern Angst fordert uns ja heraus. Also Angst heißt ja, du bist in Gefahr. Du bist auch in Gefahr, dein Leben zu verpassen. Also, was machen wir jetzt? Und nicht nur, dass wir neue Gesetze machen, das macht man natürlich auch, das ist die Angstkontrolle außen, sondern dass man einfach sagt, Also was ist bedroht und was wollen wir um gar keinen Fall, dass es bedroht wird? Also wollen wir, dass wir jetzt alle misstrauisch werden einander gegenüber oder wollen wir gerade entgegen diesem Misstrauen sagen, nein, wir wollen jetzt wieder vertrauensvoller werden? Ich meine, das ist ja auch ein Problem, die Vertrauenskrise. Und das müsste eigentlich aus dieser Angst heraus, das sind ja keine neuen Formen des Zusammenlebens, aber es sind Formen des Zusammenlebens, die man eben bewusster wieder miteinander pflegen müsste, auch einfach merken, wir brauchen einander. Ich finde ja, dass es gab ja so eine lange Zeit, wo die Autonomie ungeheuer hochgehalten worden ist und das ist auch in Ordnung, aber dadurch ist, dass wir abhängig sind voneinander oder auch eben das Vertrauen als Kitt einer Gesellschaft ist dadurch so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und ich finde, da müssen wir wieder ein Stück weit ausbalancieren, weil so autonom sind wir einfach nicht. Und das merkt man natürlich immer dann, wenn das Leben schwieriger wird. Oder solange man so im Vollbesitz aller Kräfte ist und alles geht und so weiter, da hat man ja die Illusion, ich bin wenig abhängig von den anderen, was ja auch nicht stimmt. Aber man hat diese Illusion. Aber wenn man dann plötzlich merkt, jetzt brauche ich aber die Hilfe von einem anderen. Oder wir müssen einander versichern, dass wir zusammenhalten. Eben, ich finde ja nur schon diese Idee, jetzt muss die Idee Europa wieder neu auferstehen, oder? Das ist so etwas. Und das ist auch ein Denken gegen die Angst.
Und es wäre dann zum Beispiel so ein konkreter Vorschlag, wie es zum Beispiel in von Frankfurt ausgehend den Pulse of Europe gibt, dass man dann eben sonntags zusammenkommt und sagt, wir machen uns stark für Europa? Oder was sehen Sie an konkreten Gestaltungsveränderungsmöglichkeiten?
Also ich sehe es eigentlich in einem kleineren Rahmen. Zum Beispiel bei uns haben die Westschweizer Studierende, die sind einfach zusammengestanden und haben gesagt, was ist für uns unabdingbar? Was wollen wir absolut behalten? Also die Freiheit, die Rechte der Frau, die Pressefreiheit. Es gab, glaube ich, noch das eine oder andere. Und das wurde dann natürlich auch, das wird ja in den sozialen Medien, wird das ja jetzt auch verbreitet. Ich finde, das müssen die Leute erfinden.
In ihrem kleinen alltäglichen Umfeld?
Ja. Also in meinem Umfeld ist es ganz stark so, dass auch psychologisch plötzlich darüber geredet wird, was macht eigentlich diese Angst mit uns? Wie gehen wir mit Menschen um, die jetzt aus dieser Angst heraus so ein Bedrohungsszenario bringen? Und da haben wir auch kürzlich uns mal getroffen und haben gesagt, also beim nächsten im Bus, der wieder so ein Bedrohungsszenario macht, sagen wir, aber schauen Sie mal, ist es nicht schön da draußen? Und verlieren Sie wirklich die Arbeit, wenn jetzt noch ein Fremder oder eine Fremde kommt? Sind Sie wirklich beeinträchtigt? Oder auch schlicht und einfach mal die Frage, sagen Sie mal, was freut Sie eigentlich? Mhm. Ich meine, das sind schon gute Fragen, oder? Wenn man jemandem, der so anfängt zu schimpfen im Bus, einfach mal so sagt, sagen Sie mal, was freut Sie eigentlich?
Wird sich erst mal provoziert fühlen.
Ja, sicher, ja.
Aber diese Mechanik des Jammerns und Schimpfens, die wundert mich auch immer aufs Neue.
Ja.
Also das läuft dann auch
schlimm.
Auch so mechanisch oft ab.
Ja, das ist es ja. Das ist ja das Schlimme. Ich finde ja diese Bedrohungsfantasien, diese Angstfantasien oder was alles Schlimmes passen, das geht ohne Emotion. Oder sind eigentlich nur noch Worthülsen. Und die sind weit weg. Und wenn man sie ernst nimmt, dann fängt man sich als der oder die, die es hört, fängt man sich an zu ängstigen. Aber eigentlich sind's nur Worthülsen. Aber es vergiftet die Atmosphäre.
Mhm. Und da gibt es auch ein gutes, das Gönnen sein, ein gutes Gegenmittel, das Sie empfehlen, Verena Kast. Und das andere Gegenmittel heißt, dass wir uns mehr darauf besinnen, auch nicht nur auf was uns freut, sondern auch für was wir dankbar sind.
Ja, die Dankbarkeit gehört natürlich auch zur Freude. Oder wenn wir uns klar machen, wenn wir uns freuen, sind wir im Modus des Bekommens. Also wir bekommen etwas. Und immer dann, wenn wir etwas bekommen, sagen wir eigentlich normalerweise Danke. Und wenn wir in einer Spirale der Freude sind, dann sind wir ja freundlicher miteinander, wir sind freundlicher mit anderen Menschen, wir sind solidarischer, wir können etwas miteinander machen, wir sind dann auch, wir lassen fünfmal grad sein, wir sind weniger kritisch, das wirft man ja der Freude vor, aber das finde ich alles gar nicht so schlimm. Aber schon wenn wir freundlicher sind mit anderen Menschen, dann haben wir auch das Gefühl, ich bekomme auch etwas zurück. Und wenn ich Danke sage, dann sage ich natürlich auch, ich bin nicht allein Urheberin davon, dass es mir gut geht, sondern es geht mir auch gut, weil andere Menschen auch da sind und es mir auch erlauben, es mit ihnen gut gehen zu lassen. Und letztlich kann man natürlich auch dankbar sein. Ich meine, ich bin auch dankbar, dass ich in diesem Gebiet der Welt geboren worden bin. Ich kann nichts dazu. Aber ich bin dankbar. Ich bin dankbar für Anregungen. Ich bin dankbar für Bücher, die mich anregen. Also ich finde es einfach toll, dass wir in einer Welt sind mit auch so viel Kultur, wo man im Grunde genommen immer wieder in einer Situation angeregt wird oder einfach erfreut wird oder inspiriert wird, wenn sie an Kunst denken und so weiter. Wir sind in einem ganz großen Reichtum.
Und diese immer neuen Anregungen passen zum letzten Stichwort, das Sie sagen, Verena Kast, muss unbedingt noch fallen in unserem Gespräch, nämlich dieser Gedanke, dass wir ein Leben lang flexibel bleiben müssen und dass wir ein Gespür dafür kriegen müssen.
Ich glaube eben gerade, dass das Alter unsere Flexibilität herausholt. Also man verbindet ja viel eher Starrsinn mit Alter, aber das geht ja nicht, weil wenn wir altern, verändert sich ungeheuer viel. Nur schon am Körper verändert sich sehr viel. Also man muss sich ständig immer wieder etwas Neues einfallen lassen. Und das scheint mir, viele Menschen sagen, ich muss das Leben jetzt nehmen, wie es kommt. Man könnte aber auch sagen, ich will das Leben nehmen, wie es jetzt kommt. Für mich ist Flexibilität vielleicht so wie ein mittelgroßer Baum, da stürmt und man kommt so ein bisschen aus dem Gleichgewicht und man weiß, der kommt aber wieder ins Gleichgewicht. Das ist für mich Flexibilität, so dass man nicht bei allem, was passiert, schon das Schlimmste fürchten muss, sondern dass man eigentlich neugierig sein kann. Jetzt nimmt es mich aber Wunder, was dieser Schmerz denn wieder von mir will. Also auch so ein gewisses Interesse oder auch für Dinge, die im ersten Moment doch wirklich sehr unangenehm sind, dass man sich auch einfach ein Stück weit interessiert, weil ich muss ja damit leben, nicht? Mhm. Also Flexibilität meine ich natürlich nicht, heute dies ein, morgen ein anderes sein, sondern ich meine wirklich dieses, es gibt Stürme, es gibt Schwierigkeiten, das wird mich auch im Moment aus der Balance bringen, aber ich komme auch wieder in die Balance zurück und sich einfach so sagen, wenn so viele Veränderungen auf einen zukommen, kann man gar nicht anders als so.
Ja, da gibt es eben auch neue Erfahrungen, ja, neue genau. Entdeckungen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Verena Kast, dass Sie bei uns im Studio waren, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sie haben uns noch eine schöne Musik für den Schluss ausgesucht.
Ich möchte gerne aus Vivaldi noch La Tempesta del Mare hören. Ich mag das Meer, ich mag die Veränderungen des Meeres, ich mag es auch, wenn es am Meer stürmt, weil man weiß ja dann auch, irgendwann hört es wieder auf. Es ist schön vital.
Wir hören jetzt den dritten Satz daraus, ziemlich schnell, ziemlich feurig, das Presto mit der Academy of Ancient Music. Und als Gastgeberin verabschiedet sich vorher noch Regina Oehler.